Ich wünsche einen guten Morgen. Und bevor ich euch einlade, jetzt kommt und seht, möchte ich noch vorher beten. Ja, Herr Jesus, auch ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, dass wir dich wirklich im Herz erfahren und erfassen können, dass wir deine Herrlichkeit erkennen können, dass wir all dein Werk erkennen können, und alles, was du uns geschenkt hast, Herr Jesus. Ich bitte darum jetzt, Herr Jesus, für die Zeit und loben preiste. Amen. Amen. Ja, ich möchte euch einladen heute, kommt und seht auf den, der rettet. Und kommt auf und seht, wie er das macht, wie er rettet. Und dazu sind wir heute wieder im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, die ersten 15 Verse. Also wer das Schwert dabei hat, kann es aufschlagen. Johannes 3, 1 bis 15. Ein ganz bekannter Text. Ich lese ihn einmal vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn jetzt jemand mich in der Nacht im Dunkeln besuchen möchte, dann würde er auf die Garage zugehen und dann macht es Klick und ein Licht geht an. Und wenn er weiterläuft zum Hauseck, macht es schon wieder Klick und schon wieder geht ein Licht an. Und bei der Haustür wiederum. Automatisches Licht, Bewegungsmelder. Also niemand könnte sich jetzt im Schutz der Dunkelheit bei mir sich so anschleichen. Und ich denke, wenn es damals solche Bewegungsmelder mit automatischem Licht gegeben hätte, Nikodemus hätte keine Freude gehabt. Das heißt, er kam bei Nacht. Also im Schutze der Dunkelheit, wahrscheinlich wollte er nicht gesehen werden. Er hatte ja sicher etwas zu verlieren. Sein Ansehen als Oberster der Juden, seine Stellung in der ganzen Gesellschaft. Man würde heute sagen, er wollte sein Gesicht nicht verlieren. Und wenn man etwas nicht preisgeben will, dann bleibt man auch lieber im Dunkeln und kommt nicht ans Licht. So ist es doch heute noch so. Aber ich muss Nikodemus verteidigen. Später dann, man könnte es im siebten Kapitel nachlesen, Da stellt er sich sogar zu Jesus. Und als Jesus dann gestorben ist, hat er sogar Myrrhe und Aloe dazu gespendet, eine große Menge. Also er wurde an Jesus Christus gläubig, aber damals bei diesem Treffen, da war er doch sehr unsicher. Er, der angesehene Gelehrte, der Schriftgelehrte, der Pharisäer, geht zu einem wanderpredigenden Zimmermann, um zu hoffen, er hoffte, dass er ihm seine Fragen, die er im Herzen hatte, beantworten könnte. Und er beginnt hier mit einer ganz interessanten Anrede. Er sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Er sagte, wir wissen, und ich nehme jetzt einfach mal an, das sind seine Pharisäerkollegen, die anderen der obersten Schicht, die sich eben über diesen Jesus unterhalten haben. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Die Gelehrten also, wenn es so ist, wissen es, dass Jesus ein Lehrer ist, von Gott gekommen ist. Sie wissen es, dass eigentlich ihnen niemand mehr von Gott erzählen könnte wie Jesus. Und ich weiß es nicht, wurde Nikodemus von ihnen vorgeschickt, um so Jesus mal abzutasten, um ihm etwas auf den Zahn zu fühlen, oder dass er aus alleinigem Antrieb kam. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Nikodemus jetzt aus eigenem Antrieb kam, dann spricht doch diese Ignoranz der Pharisäerbände. Sie wussten es und taten nichts. Nikodemus hatte Fragen auf dem Herzen. Ich möchte sagen, dass er ein Suchender ist. Und ihn hat das nicht kalt gelassen, dieses Wissen, diese Ahnung, dieser Jesus könnte etwas Besonderes sein. Er kam zu ihm, weil er erhoffte, dass er ihm Gott mehr von Gott erzählen könnte. Von die Fragen, die ihm auf dem Herzen brennen, dass er dafür eine Antwort bekam. Und so kam er also bei Nacht zu Jesus. Und Jesus kannte Nikodemus schon, bevor er bei ihm anklopfte. Er kannte ihn. Und er wusste genau, dass er ein rechtschaffender Mann war, dieser Nikodemus. Und er wusste aber ganz genau, was diesem Nikodemus auch fehlte. Und Jesus brachte es hier im Vers 3 ganz klar auf den Punkt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wörtlich eigentlich, wenn jemand nicht von oben gezeugt ist, der kann nicht in das Reich Gottes, kann nicht das Reich Gottes sehen. Hier steht sehen, das Reich Gottes sehen. Später im Vers 5 heißt es, es kann niemand eingehen. Das heißt also, wer nicht von oben gezeugt ist, kann das Reich Gottes weder sehen, also erkennen, geschweige denn überhaupt hineinkommen. Ich weiß jetzt nicht, was Nikodemus für ein Bild vom Reich Gottes hatte. Vielleicht als ein irdisches Reich. Israel als starke Nation, befreit von den Römern. Ein starkes, gesichertes Land mit einem starken König. Vielleicht war das sein Bild. Daher verstand er auch nur Bahnhof. Und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich in der Situation von Nikodemus, hätte ich auch wahrscheinlich nur Bahnhof verstanden, was hier Jesus wirklich meinte. Nikodemus versuchte das Ganze mit dem Verstand abzuklären. Und das, was hier Jesus sagt, das übersteigt den menschlichen Verstand. Und darum fragt er, ja, wie kann das passieren? Wie kann das gehen, dass jemand, wo alt ist, wieder zurück in den Mutterleib kommt und aufs Neue geboren werden kann? Das geht doch nicht. Und das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Jeder Arzt, jeder Mediziner würde das bestätigen. Auf diese Art kann niemand auf neu geboren werden. Genauso wenig wie ein Arzt erklären könnte, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt, die noch nichts von einem Mann gewusst oder weiß. Das geht auch nicht. Aber Jesus bekräftigt es noch einmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jetzt redet Jesus vom Eingehen in das Reich Gottes und er redet vom Wasser und vom Geist geboren werden. Und ich weiß, dass es hier verschiedene Auslegungen gibt, was wohl das Wasser bedeutet. Ich habe trotzdem praktisch für mich versucht, eine Antwort zu finden. Ich möchte sie euch einfach einmal sagen, was für mich das Wasser ist. Für mich ist das Wasser das Wort. Und dabei hat mir geholfen, was Petrus schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, Vers 23, dort schreibt er, denn ihr seid wiedergeboren, also von Neuem geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und vom Anfang des Johannesevangeliums haben wir ja immer gehört, dass Jesus das Wort ist. Das Wort ist Gott und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Und dieses Wort, was wir jetzt auch hier haben, das geschriebene Wort, das ist es ja, was uns überführt, was uns zum Glauben bringt. Jesus ist das Wort, das uns auch reinigt durch sein kostbares Blut. Das heißt praktisch das Evangelium hören, glauben und annehmen. Genauso wie es in Vers 13 im ersten Kapitel heißt, alle, die ihn annehmen, also alle, die das, was er getan hat, im Glauben annehmen. Und das bewirkt das Wort. Paulus spricht auch zu den Ephesern im 5,26, dass Jesus uns heilige, nachdem er uns gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Das Wort führt uns zur Umkehr, zur Buße. Das Wort führt uns zur Sündenerkenntnis. Und das Wort führt uns dazu, dass wir wirklich Jesus annehmen. Das ist also meine eigene Auslegung, was das Wort bedeutet. Jeder solle sich selbst hier das überlegen und prüfen. Paulus sagt, er prüft alles und behaltet das Gute. Weiters erklärt hier Jesus im Vers 6, dass praktisch eine natürliche Geburt, egal ob jetzt jemand hoch wohlgeboren ist, ob jemand ein Prinz ist oder eine Prinzessin, ob jemand vielleicht ganz arm ist und ganz einfach, ob jemand vielleicht sogar behindert ist, ob jemand von Abraham abstammt oder nicht, diese natürliche Geburt nützt den Menschen nichts. Diese neue Geburt ist nicht natürlich, sie ist übernatürlich und geistig. Und so muss sie auch verstanden werden, geistig. Gott ist es selbst, der uns mit seinem Geist uns neu belebt und uns neues Leben schenkt. Und da gibt es für Nikodemus eine Schwierigkeit, und die wir unter Umstand auch haben. Diese neue Geburt kann man auf den ersten Blick nicht sehen. Keiner von uns hat ein Schild um den Hals, von neuem geboren, oder einen Stempel auf der Stirn, wiedergeboren. Man sieht es auf den ersten Blick nicht. Und da verwendet Jesus dieses Bild vom Wind. Einen Wind kann man ja auch nicht sehen. Niemand kann den Wind sehen, aber wir können die Auswirkung des Windes sehen. Einerseits vielleicht ein ganz leises Rascheln der Blätter und andererseits ein gewaltiges Rauschen in einem Sturm. Beides sind Auswirkungen des Windes. Und genauso ist es auch, wenn jemand aus dem Geist geboren ist, wenn jemand neu von Neuem geboren ist, entweder ein leises Rascheln oder ein gewaltiges Rauschen. Aber alles ist die Auswirkung des Geistes. Nikodemus verstand es immer noch nicht. Aber er war doch so demütig und traute sich zu fragen. Er, der Schriftgelehrte, der Oberste der Juden, traute sich zu fragen, er war sich nicht so stolz. Ja, wie kann denn das geschehen? Vers 9. Und die Antwort, was Jesus hier gab, erstaunte mich. Er sagte, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Das heißt eigentlich, Nikodemus hätte es eigentlich wissen und verstehen müssen, was hier Jesus zu ihm sagt. Er als Schriftgelehrter, der das Alte Testament in- und auswendig kannte. Und Nikodemus müsste eigentlich wissen, dass von Anfang der Schrift an eines gefordert ist. Glaube. biblischer Glaube, nicht Verstand, nicht Intellekt ist vonnöten oder gefordert, sondern Glaube. Was ist biblischer Glaube? Hebräer 11,1 ist eine Definition, was dieser Glaube ist. Dort heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und im Hebräer steht auch zum Beispiel: Durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welt gemacht hat. Zum Beispiel: Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer wie Kain. Zum Beispiel: Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Oder: Durch Glauben baute Noah die Arche. Oder: Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde und auszog in einen Ort, wo er nicht kannte. Durch Glauben erhielt Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, als ihr Leib praktisch schon erstorben ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Glaube ist gefordert, vom Anfang an. Und es ist wirklich so: Mit dem Verstand können wir das nicht erfassen, was uns Gott erklärt. Mit dem Verstand können wir nicht erklären, wie die Welt erschaffen worden ist. Mit dem Verstand können wir nicht erklären, wie wir neu geboren werden. Mit dem Verstand können wir nicht erklären, wie eine Jungfrau schwanger werden kann. Dazu ist Glaube notwendig. Glaube ist notwendig und Glaube ist der Schlüssel. Glaube ist notwendig, um es dann eben verstehen zu können. Einfacher kindlicher Glaube. Paulus schreibt zum Beispiel den Ephesern im Epheser 1,13: Als sie das Wort der Wahrheit, das Evangelium, hörten und glaubten, wurden sie versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also sie haben es gehört, die Botschaft, sie haben die Botschaft geglaubt und wurden versiegelt, was nichts anderes heißt wie von Neuem geboren. Jesus nun wusste genau, dass es ihnen gerade da fehlt. Er sagt ihnen dann: Wenn ich euch irdische Dinge zeige, also dass Blinde sehen werden, Lahme gehen, Stumme reden, oder wenn wir es sogar schmecken können, zum Beispiel, was wir letztes Mal gehört haben, dass Wasser zu Wein geworden ist, zu einem guten Wein. Wenn wir solche sichtbare Dinge sehen und wenn ihr an die dann nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch himmlische Dinge erzähle, geistige Dinge erzähle? Das ist das Problem. Aber derjenige, der vom Himmel herabgekommen ist und seine Mission erfüllt hat, er hat sie erst kurz begonnen mit der Taufe des Johannes und sie endet am Kreuz, beziehungsweise mit der Auferstehung. Derjenige, der gekommen ist und diese Mission erfüllt hat, wird wieder in den Himmel hinaufsteigen. Er kann uns geistliche Wahrheiten mitteilen. Und jetzt erinnert Jesus Nikodemus an eine Geschichte, die er als Schriftgelehrter ganz genau kennen müsste. Und viele von uns kennen sie auch. Die Geschichte von der erhöhten Schlange in der Wüste. Das steht im 4. Mose und ich möchte einmal schauen, was ist dort genau passiert. 4. Mose 21,4. Da waren die Hebräer in der Wüste. Sie zogen durch die Wüste, um die Edomiter zu umgehen. Dort heißt es: Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und es redete gegen Gott und gegen Mose. Sie murrten. Sie murrten, sie waren unzufrieden, es hat ihnen einfach nicht gepasst. Und dann warfen sie Mose vor: Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben und so weiter. Mit der Speise waren sie auch nicht zufrieden. Sie sagen, es ist eine ekelige Speise. Da bestrafte Gott sie. Und er sandte Schlangen in ihr Lager. Und viele wurden von den Schlangen gebissen und starben. Und jetzt kam etwas Entscheidendes. Sie riefen zu Mose: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Sie hatten also Sündenerkenntnis. Durch die Strafe hatten sie Sündenerkenntnis. Sie erkannten, sie hatten gesündigt und schrien zu Gott. Und dann sagte Gott zu Mose, mach eine eherne Schlange und setz sie auf einen Stab. Und jeder, der diese Schlange dann anschaut, wird gerettet werden und bleibt am Leben. Da sagte er ihm, um ihm zu helfen, dem Nikodemus. Was würden wir sagen, wenn jemand von einer Schlange gebissen worden ist? Wir würden wahrscheinlich schreien, ein Serum muss her, ein Gegengift muss her, um diesen Menschen zu retten. Aber Gott fordert einen glaubenden Blick auf diese erhöhte Schlange. Ein gehorsamer, glaubender Blick auf die Schlange war die Lösung bzw. die Erlösung von der Schlangenplage. Jeder, der nun gebissen wurde und glaubend auf die Schlange blickte, blieb am Leben, am irdischen Leben. So wurden sie errettet von dieser Plage. Die ganze Geschichte von Nikodemus und das Gespräch, das er hier führte mit Jesus, ist an und für sich ganz interessant. Aber was können wir daraus jetzt lernen? 2000 Jahre später. Wir wissen viel mehr wie Nikodemus. Wir können das ganze Erlösungswerk am Kreuz können wir rückblickend betrachten. Wir wissen viel mehr, wie Nikodemus überhaupt gewusst hat und wissen konnte. Aber mit der erhöhten Schlange, mit der Geschichte von der erhöhten Schlange, die Jesus erwähnt, brachte er sich selbst in den Blickpunkt. Er sagte, genau so muss der Menschensohn erhöht werden. Er brachte sich selbst und das Kreuz in den Blickpunkt. Er selbst muss am Kreuz erhöht werden, um uns von diesen giftigen Blissen der Sünde zu heilen. Das Kreuz ist ja der Höhepunkt. Dort wurde der Schlange der Kopf zertreten. Aber diese Botschaft der Errettung ist auch ein Gesamtpaket, an das wir glauben sollen. Jesus vergoss uns sein Blut am Kreuz zur Sühnung von unseren Sünden. Das ist eine Tatsache. Unsere Schuld ist dort bezahlt. Aber er starb auch, um uns mit in seinen Tod zu nehmen. Das habt ihr sicher noch in Erinnerung vom Römerbrief, Römer 6,6, dass wir mitgekreuzigt sind. Können wir auch im Verstand uns wahrscheinlich nicht erklären. Wir können es nur im Glauben annehmen. Wir sind mitgekreuzigt. Aber jetzt ist auch Jesus auferstanden und lebt. Er ist aufgefahren in den Himmel. Und jetzt kann er sein ewiges Leben austeilen. Er kann es verschenken, großzügig. Er kann praktisch seine Verheißung, sein Versprechen jetzt erfüllen. Das, was er eigentlich im Johannesevangelium im Kapitel 14 sagt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Also an mein Wort glauben. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist sein Versprechen, seine Verheißung, dass Jesus in uns, in unserem Herzen wohnen möchte. Und das ist wiederum diese neue Geburt. Es ist nichts anderes, als von Neuem geboren werden, wenn der Vater und der Sohn durch den Geist in uns wohnt. Es ist nichts anderes als von oben gezeugt werden, vom Geist Gottes von oben gezeugt werden. Es ist nichts anderes als wie, meistens sagt man, wiedergeboren zu sein. Oder wie Paulus im Epheserbrief sagt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jesus lebt durch den Geist in uns, in jedem Glaubenden. Gestern am Morgen hat mich meine Frau auf dem falschen Fuß erwischt. Da kam sie herein und dann hat sie gefragt, wer ist eigentlich Jesus für dich? Ja, dann habe ich gesagt, ja, Jesus ist Gott. Ich glaube, dass er Gott ist. Ja. Er ist mein Retter, mein Erlöser. Ja und, weiter? Ja, er ist mein Herr. Ja und, weiter? Dann sage ich, auf was willst du hinaus? Dann sagte sie, Jesus ist mein Leben. Und da habe ich gedacht, genau das ist es. Und genau das ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Jesus ist mein Leben. Und zwar, weil er in mir lebt. Und in jedem, der glaubt, lebt er auch. Es ist eine Bedingung, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Es ist eine Bedingung, um überhaupt das Reich Gottes erkennen zu können, sehen zu können. Sich eine Vorstellung vielleicht machen. Weg von einem Bild eines irdischen Reiches, sondern es ist ein himmlisches Reich. Das ist eine Bedingung, dass Jesus in uns lebt, dass wir neues Leben empfangen haben. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist? Ich komme jetzt schon zum Schluss. Das Allerschönste ist, Gott fordert von uns Glauben. Er will, dass wir glauben. Es heißt, ohne Glauben kann niemand Gott wohlgefallen. Und er fordert eine neue Geburt. Er verlangt praktisch, ihr müsst von Neuem geboren werden, um in sein Reich einzugehen und sein Reich zu erkennen. Und das Schönste daran ist, er selbst erfüllt diese Forderungen. Er schenkt uns den Glauben. Es heißt, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir können nicht mal selbst den Glauben produzieren. Wenn er uns den Glauben nicht schenkt, nicht bei uns irgendwann einmal angefangen hätte, dann wären wir ungläubig. Wir könnten gar nicht aus uns selbst glauben. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und er ist es, der uns diese Neugeburt schenkt, nachdem wir gläubig geworden sind. Er schenkt uns diese Neugeburt und nimmt Wohnung in uns. Jesus lebt in uns. Paulus sagt das auch im Galater zum Beispiel. Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Oder er sagt an anderer Stelle, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Also so etwas Entscheidendes, und das ist mir am Samstagmorgen spontan gar nicht eingefallen. Dass Christus mein Leben ist und Sterben eigentlich mein Gewinn. Wo ich doch so am Leben hänge, oder? Aber es ist eine Tatsache, die wir nicht erkennen können. Wir gewinnen, wenn wir unser alter Mensch abnimmt. Er schenkt uns sein eigenes ewiges Leben. Und er schenkt uns damit auch eine lebendige Hoffnung, dass wir wirklich dieses Reich Gottes erreichen und eingehen. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und darum gebührt ihm absolut, absolut alle Ehre. Weil alles kommt von ihm und wir sind eine für sich nur Beschenkte. Amen.